Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste. Nach einer kurzen Pause ist die Flugshow zurück mit einer neuen Ausgabe und wir greifen ein paar Themen auf, die schon ein bisschen in der Vergangenheit liegen, so wie wir das in der vergangenen Saison gemacht haben. Und außer mir, Luis Holoch, ist heute noch unsere Expertin Ulrike Gressler mit dabei. Hallo Uli.
Hallo lieber Luis, hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen.
Wir schauen uns heute wieder Schlagzeilen aus der Vergangenheit an. Bevor wir das aber machen, gehen wir noch ein bisschen in die Aktualität rein, denn seit unserer letzten Folge hat sich das ein oder andere ereignet, zu dem wir auf jeden Fall noch ein bisschen was sagen wollen. Und ja, die erste Entwicklung betrifft eine deiner langjährigen Weggefährtinnen, nämlich Jacqueline Seifritzberger. Sie hat am 24. September, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, das war kurz nach dem Sommer-Grand Prix in Val di Fiemme, bekannt gegeben, dass sie ihre lange und erfolgreiche Skisprungkarriere beendet. Ungewöhnlicher Zeitpunkt, könnte man sagen, denn an sich hatte sie ja die Vorbereitung für die Olympiasaison schon gestartet auch. Und wir hatten uns darauf eingestellt, dass wir sie in dieser Saison nochmal in Wettkämpfen sehen. Aber sie hat sich dagegen entschieden. Was ist so deine erste Reaktion auf diese Nachricht?
Ja, ich habe das ja auch zufällig relativ zeitnah gelesen, dass die Überschrift, dass sie aufhört. Und dann habe ich dir ja geschrieben und für dich kam es ja auch überraschend. Und dann habe ich noch zu dir gesagt, dann habe ich wirklich noch kein Interview, kein Statement von ihr gelesen, wo ich dir ja gleich gesagt habe, ich glaube, das Wochenende in Val di Fiemme hat ganz schön dazu beigetragen. Und ich glaube, das war wirklich so ein Auslöser bei ihr. Und sie hat mir schon mal vor 2 Jahren oder letztes Jahr beim Sommerkompri in Klingenthal gesagt, habe sie gefragt, wie es geht und das ja super war, auch die vergangene Saison und alles. Und da hat sie auch gesagt, naja, jedes Jahr wird es eben schwieriger, sobald Wind ist. Und das war es auch letztes Jahr im Sommer-Grand Prix, dass der eine Tag war kein Wind, da ist sie super gesprungen. Und den anderen Tag oder den Qualifikationstag war wohl ziemlich schwierig. Da ist sie, glaube ich, gerade so ins Wettkampfgeschehen überhaupt reingekommen und dann springt sie einen super Wettkampf. Und da hat sie schon gesagt, sobald Wind ist oder sowas, wird es immer schwieriger, weil sie auch Verletzungen hat. Und ich glaube, das Wochenende wird ja so, ich denke mal, der Schritt und die Überlegung ging bestimmt schon ihr eine ganze Weile durch den Kopf. Aber klar, Olympische Spiele standen vor der Tür. Die Chance, vielleicht auch nochmal eine Medaille zu gewinnen, war schon oder ist schon sehr hoch gewesen für die Österreicherinnen und Österreicher. Das möchte man natürlich nochmal mitnehmen als i-Tüpfelchen. Aber ich denke, das Wochenende wird viel dazu beigetragen haben, zu sagen, ich höre jetzt auf. Wenn mir doch nochmal was passiert, dann brauche ich wieder ein halbes Jahr Reha. Und ja, jeder Sportler, jede Sportlerin hat eben nur den einen Körper. Und sehr mutig finde ich den Schritt auf jeden Fall. Also großen Respekt, das zu machen von Olympischen Spielen. Und im Endeffekt hat sie ja wirklich eine super lange Karriere, hat nochmal so viel gewonnen in den letzten Jahren, auch wenn sie vielleicht immer im Schatten von der Daniela Jeraschko war. Aber ist eigentlich auch eine mit der erfolgreichsten Skispringerin, wenn man das so möchte.
Auf jeden Fall. Also die Bilanz und vor allem ihre Medaillensammlung, die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, dieses Thema Olympia, das ist vielleicht so das einzige Kapitel, was nicht so ganz vollendet ist in ihrer Karriere, denn ja, 2014 hat sie verpasst, weil sie schwer verletzt war. 2022 hatte sie dann Corona und somit war sie ja nur in Pyeongchang dabei, da ist sie 13. geworden. Aber abseits davon WM-Medaillen, Weltcup-Siege, damals bei den European Games hat sie auch noch 2 Goldmedaillen gewonnen und jetzt kann man so sagen, sie ist jetzt so die Vorletzte aus der Pioniersgeneration, die jetzt so abgetreten ist. Die Einzige, die jetzt übrig geblieben ist, ist deine ehemalige Teamkollegin Juliane Seifert.
Gut, Sarah Takanashi würde ich vielleicht auch noch ein bisschen dazu zählen, weil sie gut, ja wirklich sehr, sehr jung war. Ja. Die war ja, glaube ich, 13, 14, wo sie auch dann schon mit dabei war und Juniorenweltmeisterin ja. Und was sie alles gewonnen hat. Sie würde ich vielleicht schon noch dazu zählen, dass noch jetzt 2 übrig sind und vielleicht auch noch die Julia Kökin.
Stimmt, ja. Aber,
es wird auf jeden Fall langsam weniger mit denen, denen ich noch gesprungen werde. Die sind dann wirklich bald nicht mehr aktiv.
Ja, es ist Wahnsinn, wie schnell das an einem vorbeigeht, ne?
Ja, und ich muss auch sagen, bei der Jackie haben bestimmt schon viele gesagt vor ein paar Jahren, ah, sie hat ihren Zenit erreicht und sollte doch aufhören. Aber was sie auch gerade letzte Saison, auch nach den ganzen Verletzungen und auch den Tiefschlägen, was sie auch letzte Saison nochmal so gesprungen ist, ich glaube, im Gesamtweltcup, kannst du mir helfen, war sie, glaube ich, 5. Also ziemlich weit vorne auf jeden Fall, yep. Hat immer yep. dazu beigetragen, dass ihr Team eine Medaille gewinnt in den letzten Jahren. war einfach die, sag ich mal, konstante Größe und da hat eigentlich allen nochmal gezeigt, gerade auch letzten Sommer, wo sie dann eben die European Games da gewonnen hat. Ich glaube, das hat ihr aber nochmal richtig Auftrieb verliehen, hatte ich so das Gefühl, Sicherheit. Und wie gesagt, kann man nur auch den Hut ziehen vor ihrer Karriere, wie lange sie dabei war, wie sie das Frauenskispringen gerade auch für Österreich geprägt hat. Und wünsche ihr auch nur das Beste und ich denke, wir werden sie irgendwo. Gerade in Österreich, die sind ja da doch noch mal ein bisschen Schritt weiter, was das angeht, in irgendeiner Fernsehübertragung sehen.
Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Aber weil du das Team gerade angesprochen hast, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr harter Schlag für das österreichische Team. Wir hatten im Laufe des Sommers schon den Rücktritt von Sarah Marita Kramer. Jetzt ist sie noch mit dazugekommen. Eva Pinkelnick fällt aus bekannten Gründen für den Rest der Saison aus. Das Team hat sich jetzt im Laufe der letzten Monate echt Stück für Stück ausgedünnt. Also, ich glaube, wir sind alle weit davon entfernt, Österreich im Nationencup irgendwo aufs Podium zu tippen für den Winter.
Ja, das habe ich dir auch gleich in dem Atemzug geschrieben, dass Österreich eigentlich gerade gefühlt gar kein Team mehr hat. Also das ist auch erschreckend, wie schnell es dann doch geht, weil vielleicht auch noch nicht die breite Masse wie bei den Männern da ist, das muss man auch sagen. Aber ja, da passieren eine Verletzung. Dann das zwei jetzt zurücktreten, was auch, ich denke, auch bei der Marita Kramer sehr überraschend trotzdem kam, fand ich, weil sie ja doch sehr jung ist. Dann, ich komme gerade auch nicht auf den Namen, die noch die Nation gewechselt hat vor 2 Jahren, wo man zwar auch nicht mehr viel hört, aber eigentlich. Ich denke mal, dass wenn sie
Sophie Sorschak, ja.
genau unter österreichischer Flagge weitergesprungen wäre, wäre sie jetzt auf jeden Fall also fast im Olympiateam, würde ich sagen. Also das stellt sich ja jetzt von alleine fast auf. Ich glaube, jetzt hat noch eine nordisch Kombinierterin zwar gewechselt zu den Spezialspringerinnen. Aber sonst, ja, es wird, also Trainer möchte ich jetzt auch nicht in Österreich sein. Also wenn sie jetzt nicht irgendwie Glück haben, dass eine nochmal so einen richtigen Durchbruch hat. Klar, Lisa Eder haben wir noch. Aber
Julia Mühlbacher,
ja,
Chiara
das ist ja jetzt,
Kreuzer,
ich will
ja.
denen auch das nicht schmälern, die jetzt noch da sind, aber es wird schwierig und die müssen ja auch erstmal durchkommen. Also so blöd es klingt vielleicht, da kommen wir jetzt ja zum nächsten Thema, bringt ja die kurzfristige Anzugsregelung, Änderung nochmal was.
Ja, ganz kurz an der Stelle, zwei, die natürlich jetzt ungleich höhere Chancen hatten als vorher, waren in diesem Sommer in der Flugshow schon zu Gast, nämlich Hanna Wiegele und Megan Batzak. Also wenn ihr die beiden noch ein bisschen näher kennenlernen wollt, dann hört auf jeden Fall in die Folgen auch auf jeden Fall noch sehr, sehr gerne rein, sind natürlich zeitlos gehalten. Und weil du es gerade schon wunderbar übergeleitet hast, kommen wir zur zweiten Neuigkeit. Denn bei der Herbstsitzung des Skisprungkomitees der FIS sind Änderungen beschlossen worden, die ja als Reaktion darauf zu werten sind, was Eva Pinkelnick und Alexandria Lutit mit ihren schweren Stürzen beim Sommer Grand Prix in Val di Fiemme passiert ist. Natürlich auch auf jeden Fall noch mit zu nennen, auch die Verletzung von Lara Malsina eingangs des Sommers und natürlich in der vergangenen zum Beispiel auch Thea Minjan-Björset. Also das Lazarett bei den Frauen ist leider Gottes sehr, sehr dicht gefüllt, aber es gibt jetzt Anpassungen. Und ich würde euch das mal ganz kurz erklären, was da jetzt vorgenommen wurde. Seit Beginn des Sommers galt erstmal die Maßgabe, die Anzüge müssen zwischen 2 und 4 Zentimeter größer sein als der Körperumfang der Athleten. Das zweite Maß wurde jetzt bei den Frauen im Bereich zwischen Achselhöhle und Knie nun auf 5 Zentimeter erhöht. Und zudem muss der Ärmel des Anzugs an jeder Stelle zwischen 2 und 4 Zentimeter größer sein als der Körperumfang des Athleten. Und die Ärmellänge darf nicht kürzer als 5 Zentimeter sein, was vorher 3 Zentimeter gewesen sind. FIS-Athletensprecher Janne Damian hat dann gesagt, der war auch bei dieser Sitzung anwesend. Ich zitiere das jetzt mal: Das war eine notwendige Anpassung, denn Männer- und Frauenkörper sind nun einmal unterschiedlich, wohingegen die Anzugsparameter bislang identisch waren. Während die Männer seiner Auffassung nach mit den neuen Anzügen gut zurechtkamen, haben sich die Frauen deutlich schwerer getan, was zu einer höheren Vertikalgeschwindigkeit bei der Landung führte. Ja. Also ich werte das jetzt mal so, man musste auf jeden Fall was machen. Dafür waren die Alarmsignale, die es jetzt nach Val di Fiemme gegeben hat, definitiv zu groß. Und es wurde ja auch hinlänglich gefordert, dass man die Anzugfläche wieder ein bisschen vergrößert. 1 Zentimeter klingt jetzt erstmal nicht so viel. Wie würdest du das bewerten?
Ja, also ich bin ja jetzt auch schon eine Weile raus und ein bisschen schwer tue ich mich jetzt auch, ob das wirklich so viel bringt. Klar, jeder Zentimeter ist Gold wert. Man muss ja auch sagen, das ist ja dann im ganzen Umfang. Wir werden sehen. Ich kann es schwer einschätzen, muss ich sagen. Ich müsste dann jetzt, bin ich ehrlich, auch mal so einen Anzug sehen. Ich denke, es ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Und wir haben ja damals schon gesagt, der Anzug von den Frauen ist sehr kompliziert geschneidert. Das war auch so ein bisschen damals mein Problem, sage ich mal. Es gibt so viele Nähte, Nahtstellen, wo du was ändern konntest. Oder wenn, ja, manche hatten auch das Problem, wenn die ein bisschen mehr Oberweite hatten, war es immer irgendwie zu eng. Oder ich hatte einen sehr langen Oberkörper für meine Körpergröße. Ich habe mich dadurch auch immer so gedrungen gefühlt, sage ich mal. Und da ist natürlich einfacher, wenn du weniger Nähte hast, kannst du auch mal ein bisschen besser was umändern. Deswegen denke ich mal, ist auch der richtige Schritt, unter den Achseln das wieder zu vergrößern. Wir hatten das ja schon mal mit den Anzügen. Man hat ja schon mal probiert, Anzüge mit Körpermaß zu springen. Das war ja eine Saison, ich glaube, zu 12, ja, zu 12, zu 13. Das haben sie dann auch kurz vor dem Winter nochmal geändert, weil sie gemerkt haben, es gibt keine Tragfläche. Ich war ja da auch todunglücklich. Mich hat es auch ganz schön zurückgeworfen. Habe ja damals auch gerade noch so den Sprung zur WM geschafft. Ich glaube, weil der Sommer mich so eingebremst hat und dann eben auch das Vertrauen weg war. Und das ging bestimmt vielen Athletinnen schon, weil eben nichts mehr so trägt obenrum. Und das ist ja immer, was man auch für einen Sprungstil hat. Ist natürlich jetzt auch eine schwierige Sache, kurz vor den Olympischen Spielen, beziehungsweise kurz vor der Wintersaison. Jetzt ist September, Oktober hat man jetzt noch eigentlich ein, zwei Monate oder knapp einen Monat, anderthalb Monate Zeit, bis es richtig scharf losgeht. Und wir wissen alle, bei der Olympischen Saison zählt jeder Wettkampf, weil auch eben relativ früh die Qualifikationsnorm geschafft werden muss, weil die Athletinnen und Athleten sehr früh gemeldet werden müssen, wer nun zu den Olympischen Spielen dann fahren darf. Ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und es ist immer schade, dass immer erst was passieren muss, das nochmal zum Abschluss zu bringen. Und das haben wir leider schon so oft gesehen, dass immer erst was passieren muss, auch mit besseren Athletinnen oder Athleten eh was geändert wird. Wenn es jetzt vielleicht, das klingt jetzt vielleicht nur ein bisschen herabwürdigend, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine, wenn es jetzt vielleicht zwei Newcomern oder zwei Athletinnen aus irgendeinem Land passiert wäre, die jetzt nicht ganz vorne mitspringt, dann wäre vielleicht gar nicht der Aufschrei so groß gewesen. Und ich glaube, es müsste einiges verändert werden, nicht nur die Anzüge, was wir ja schon oft gesagt haben, die Keile und dass man, was man an der Bindung machen kann und alles, dass das auch noch strenger vielleicht reglementiert werden müsste und man vielleicht da manchmal einen Schritt zurückgehen müsste, um die Sicherheit der Athletinnen und Athleten zu gewährleisten.
Also ich verstehe ja sogar den Ansatz zu sagen, okay, wir versuchen die Maße für Männer und Frauen, zumindest was Umfang und so, gleich zu halten, damit es einfach von der Messung her einfacher ist. Aber damit wirst du ja der Tatsache nicht gerecht, dass ihr nun mal unterschiedliche Körper habt, bei den Geschlechtern. Das ist halt das eine. Und das andere ist halt auch, für mich hat man da auch aus der Vergangenheit nicht gelernt, weil, wie du richtig sagst, als man die Anzüge enger gemacht hat, wurde nicht nur das Fluggefühl schlechter für die Athletin. Es gab seinerzeit auch eine deutliche Zunahme an Verletzungen, genauso wie es jetzt halt auch der Fall ist. Und dieses Beispiel, was du da gerade gesagt hast, wenn es jetzt eine Newcomerin erwischt hätte oder jemanden aus einer Nation, die jetzt vielleicht nicht so relevant ist, dass es dann keine Reaktion gegeben hätte oder hat, dem war ja de facto so, weil nachdem Lara Malsina sich so schwer am Knie verletzt hatte, habe ich das nicht wahrgenommen, dass es da eine große Sicherheitsdebatte gegeben hat. Dementsprechend, ja, hat das auch immer so einen faden Beigeschmack. Der Meinung bin ich definitiv auch. Bin jetzt mal gespannt, wie sie es umsetzen werden. Bei den Frauen sehen wir jetzt leider Gottes nur noch eine internationale Kostprobe, nämlich beim Sommer Grand Prix Finale in Klingenthal. Sie sind ja nicht in Hinzenbach dabei am nächsten Wochenende dann. Aber ja, wir hoffen mal, dass die Bremse noch rechtzeitig gezogen wurde, wenngleich man jetzt schon sagen muss, ja, also jede Top-Athletin, die Olympia verpasst, ist eh eine zu viel. Die Zeit zurückdrehen kann man ja leider nicht.
Ja, und man darf ja auch wieder die kleinen Nationen nicht vergessen oder überhaupt, das war ja schon eine große Änderung nach der letzten Saison. Jetzt auch, jetzt hatte vielleicht jeder so seinen Anzug gefunden, wusste, so muss ich ihn schneidern, so passt er mir, so komme ich auch durch die Kontrollen. Irgendwo fangen sie jetzt auch wieder ein bisschen von vorne an, den richtigen Anzug zu schneidern, sage ich mal. Und wie viel das eben wirklich ausmacht, wissen wir jetzt alle noch nicht. Aber es ist ja mal schön zu wissen, dass sie endlich erkannt haben, dass unsere Körper doch ein bisschen unterschiedlicher sind.
Hat lang genug gedauert, ja. Abschließend dazu noch die Bemerkung von mir, als ich jetzt in Val di Fiemme das Wochenende vor Ort war. Ist schon krass auffällig gewesen, wie viel enger und wie viel weniger Fläche die Anzüge haben. Also, das war auch für das Auge, wenn man jahrelang nichts anderes gewohnt war, erstmal ein bisschen ungewohnt. Und jetzt dreht sich ja bei den Frauen zumindest wieder ein kleines Stückchen zurück
Aber
wieder.
es erinnert mich eben so sehr an die Saison, wo ich das auch durchmachen musste und wo wir eher noch fast zu eng die Anzüge genäht haben. Und das war einfach nicht schön. Das hat der Sommer, das war für mich damals nur irgendwie Qual, auch im Kopf, dass was passieren könnte. Andere, die vielleicht ein bisschen einen anderen Flugstil hatten, war das vielleicht nicht ganz so gravierend, die erstmal ein bisschen Höhe gewonnen haben. Ich hatte ja so einen Sprungstil eher schnell auf Geschwindigkeit und das war für mich schon schwer. Also, weil jeder Sprung irgendwie sich einfach nicht mehr gut angefühlt hat und auch man ge eben gemerkt hat, dass man auf einmal ganz schön zurückfällt der Konkurrenz. Und ja, die Sicherheit sollte trotzdem in meinen Augen immer noch an erster Stelle stehen. Und das ist eben dieses schwierige Thema, was wir ja jetzt schon so oft auch durchgekaut haben. Wie möchte man das machen? Dass es fair bleibt, dass es aber auch sicher bleibt. Und das ist eben eine Sportart, ja, wo das so viel oder wo das, was der Athlet oder die Athleten trägt, so relevant ist. Ich glaube, das gibt es in keiner anderen Sportart.
Das würde ich genauso unterschreiben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es Springerinnen gibt, die nach dieser Regeländerung jetzt zumindest einen leichten Formanstieg zeigen im Vergleich zu vorher. Da wird es bestimmt die ein oder andere geben, die im Laufe des Sommers jetzt noch nicht so gut zurechtkam. Aber das werden wir ja dann sehen in Klingenthal oder allerspätestens dann, wenn der Weltcup-Winter losgeht. So, und apropos losgeht, wir kommen jetzt auch zum eigentlichen Thema dieser Folge. Es gibt Episode 2 der Retro-News. Die kam ja im letzten Sommer ganz gut an bei euch. Damals haben wir sie noch zu dritt gemacht. Damals war der liebe Andi Schuler noch mit dabei. Der kann heute leider nicht, auch wenn ich ihn angefragt hatte. Aber dann machen wir das eben heute mal zu zweit, liebe Uli. Dann fragen wir das Glücksrad. Es gibt natürlich für die anderen. Ah, guck. Ja, wir starten mit dem Thema Material. Wie sollte es anders
Ja, die
sein?
haben uns abgehört.
Die haben uns abgehört. Ja, wir leben ja in einer Überwachungsgesellschaft und machen uns das hier mal zum Nutze und sprechen über den Artikel mit der Überschrift Spionagevorwurf. Und auch das ist ja ein Thema, was nicht ganz unaktuell ist, um das mal so zu formulieren. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, der Artikel stammt aus dem Jahr 2014, ist jetzt also schlanke 11 Jahre alt, ist von skispringen.com und weil das die alte Version ist, dauert es ein Momentchen, bis es hier lädt.
Also wie gesagt, wo man das gelesen hat, jetzt hätte man auch denken können, das war doch erst vor 4 Monaten.
Genau, ist eigentlich nicht so schlecht gealtert. Ja, ich
Und ich glaube,
will
so ein Artikel oder so eine Überschrift hätte man auch damals in Vancouver 2010, wo das losging mit der Stabbindung von Simon Amann. Ich glaube, da hätte man das auch schon schreiben können.
Den hatten wir doch sogar in der Retro-Folge
Ja, ich
damals.
sage ja, wir
Kann ich
werden
mich erinnern.
abgehört.
Ich habe sie mir heute extra nochmal durchgehört, damit ich die Überschriften aus dem Glücksrad rausnehmen konnte, die wir damals schon besprochen haben. So, da ist es. Es geht um Folgendes. Die österreichische Mannschaft wird bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi der Spionage beschuldigt. ÖSV-Entwicklungschef Toni Giger soll das Material der Konkurrenz abfotografiert haben. So lautet jedenfalls ein Vorwurf des Schweizer Cheftrainers Martin Künstle, der den Vorgang am Donnerstag bei der Mannschaftsführersitzung in Sotschi zum Thema machte. Demnach soll sich Giger Zugang zum Schanzenturm verschafft haben, um dort das Material zu fotografieren. Zum Schanzenturm sind ausschließlich Skispringer zugangsberechtigt. Für Team Österreich gibt es allerdings eine Ausnahmeregelung. Aufgrund des Fingerbruchs von Thomas Morgenstern dürfen die Betreuer dem Kärntner im Aufwärmraum behilflich sein, die Sprungschuhe anzuziehen.
Ja, siehst du, es gab es schon immer und es wird es immer wieder geben. Und irgendwie ist auch immer Österreich mit verwickelt. Also es ist eben auch auffällig. Also ja, es gab es schon immer und jeder guckt sein Bestes. Und für Österreich ist gleich auch der Skisprung ganz oben angesiedelt. Und wenn dann auf einmal vielleicht andere besser springen, dann ist es halt auch oft schnell mal das Material. Und was vielleicht ein bisschen schade ist, jetzt wo du das vorgelesen hast, auch mit Thomas Morgenstern, jetzt hat das bei mir auch alles wieder Klick gemacht, auch mit dem Fingerbruch. War vielleicht auch schade, dass es dann so ausgenutzt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob das dann rauskam, ob er wirklich fotografiert hat.
Das weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr.
Aber da sieht man mal, wie präsent das Thema schon immer war. Und ich glaube, wenn man nochmal 4 Jahre zurückgeht oder noch länger, das war auch damals schon mit der Plombe, mit Sven Hannawald und so, das wird, denke ich, immer Thema sein, egal wie streng man das noch reglementiert, weil das ist, was ich ja schon auch so oft wiederholt habe in den letzten Folgen. Es ist einfach ein lebendes oder arbeitendes Material und das macht was aus. Ich glaube, es macht nicht nur was aus, aber das ist am einfachsten noch rauszusagen, der springt auf einmal besser, weil er das und das hat. Und klar geht jeder ans Limit, aber auch, denke ich, die Österreicher sind oft genug ans Limit gegangen und haben auch in den letzten 20 Jahren genug Sachen rausbekommen und die vielleicht noch nicht reglementiert war. Das beste Beispiel ist auch noch damals der große Schritt von den Österreichern, wo es noch keine Schrittlänge gab. Das kam ja auch erst danach eben, dass das Regelwerk so angepasst worden ist und ja.
Es steht weiter in dem Artikel noch, wie die Schweizer Boulevardzeitung Blick berichtet, und wer den Blick kennt, weiß, dass es eine sehr vertrauenswürdige Quelle ist, wurde die österreichische Mannschaft aufgrund des Vorfalls verwarnt und hat sich entschuldigt. Simon Ammann sagte dazu, zu dem Zeitpunkt, wo der Artikel rauskam, nur: Vielleicht äußere ich mich nach dem Wettkampf am Samstag, dazu. Er habe zwar Kenntnis von dem Vorfall, negativ beeinflusst habe es ihn allerdings nicht. Und das stimmt ja auch, weil, ja. Ja, ich glaube, das ist ein Mann, der sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen lässt.
Und ich denke, was mich jetzt nur, aber im Nachhinein, ich, ja, ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre her, ich glaube, jetzt war jetzt auch nicht in der Zeit, dass die Schweizer in Topform waren, also dass die Schweizer da ausgerechnet Protest eingelegt haben oder das zur Sprache gebracht haben.
Ja.
Vielleicht waren die aber die Neutralsten und haben dann einfach, waren einfach mit der Sprachrohr für andere Nationen, die sich mehr auf dem,
Tja.
da belästigt gefühlt haben. Ich weiß es nicht, weil ich glaube, Team Schweiz hatte ja damals überhaupt nicht irgendwie eine Chance, eine Medaille zu gewinnen oder so,
Das stimmt,
wenn ich mich
ja.
jetzt nicht ganz täusche, wie es vielleicht 2010 dann war.
Ja. Toni Giger selbst hat es übrigens nicht geschadet. Der hat danach noch weiterhin Karriere im ÖSV gemacht. Er ist Ende April 2019 Sportdirektor geworden. Das Ganze dann 3 Jahre geblieben, bis er dann Manager Global Sports bei Red Bull geworden ist und aktuell rund um die Skimarke Vandia tätig. Also, ja. Es ist nur ein kleiner Schandfleck in seinem Lebenslauf.
Ja, und ich sag mal, klar hat er Bilder gemacht, aber wenn ich ehrlich bin, wenn unten die Physio oder Fan irgendwelche Bilder machen, dann kann ich das genauso gut abfotografieren. Ich sag mal, es gibt Fernsehbilder mit Zeitlupe, wenn da alle mitfilmen. Also das ist ja jetzt nicht was so, klar muss es nicht sein und wenn es auch nicht erlaubt ist, muss man das auch nicht machen. Das ist vielleicht ausnutzende Situation, aber im Endeffekt heutzutage ja noch mehr kann jeder sich die Fernsehbilder 100 Mal hin und her spulen und ranzoomen und dies und das machen. Da muss ich auch nicht unbedingt oben dann Fotos machen.
Das stimmt wohl. Okay, haben wir das Thema Material auf jeden Fall mal durch. Dann schauen wir mal, welche Kategorie uns als nächstes erwartet. Und das ist die Kategorie Nationen und Springer. Da haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Und es geht wieder um Vorwürfe. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wieder was mit Material zu tun hat. Dieses Mal geht es um Wladimir Sugrawski. Das müsste der Skispringer sein bei den Männern, der die häufigsten Disqualifikationen in seiner Kartei stehen hat. Zumindest fiel mir jetzt auf Anhieb kein anderer Name ein, der so oft aus dem Verkehr gezogen wurde. Ich benutze übrigens, falls ihr das mal machen wollt, um nach alten Sachen zu stöbern oder also Websites, die ihr nicht mehr auffinden könnt, die Webseite web.archive.org. Da werden so Screenshots und archivierte Stände von Websites aufgerufen und dann kann man die auch Jahre später noch sich anschauen. Das hat mir zum Beispiel bei meiner Buchrecherche sehr geholfen, wenn man da irgendwie nach alten Sachen sucht.
Aber war denn so Sugrawski 2014 auch so erfolgreich, dass da irgendwelche Vorwürfe oder hat Sugrawski was vorgeworfen?
Der Artikel ist sehr, sehr kurz, deswegen kann ich ihn auch in Gänze vorlesen. Der erst 17-jährige bulgarische Skispringer Wladimir Sugrawski beweist aktuell bei der Vierschanzentournee, dass er sich in sehr guter Form befindet. Umso enttäuschender war für ihn die Tatsache, dass er in Innsbruck aufgrund der Überschreitung der für ihn zulässigen Skilänge disqualifiziert wurde. Für das erlaubte Verhältnis von Gewicht und Skilänge wog Sugrawski zum Zeitpunkt der Disqualifikation 30 Gramm zu wenig und sprang daher mit Skiern, die für dieses Gewicht 3 Millimeter zu lang waren. Das Duell gegen den Österreicher Thomas Dietert hätte Sugrawski am gestrigen Tag gewonnen und wäre somit sicher im Finaldurchgang vertreten gewesen. Wie Yle, das ist ein finnischer TV-Sender, berichtet, äußerte Sugrawskis Vater den Vorwurf, dass bei der Anwendung der Regeln ein spezielles Verhalten gegenüber osteuropäischen Athleten erkennbar sei. Zitat: Die Wahrheit ist doch, dass die Kontrolle des Reglements wesentlich strikter ist, wenn es um Athleten aus Osteuropa geht, so Emil Sugrawski. Noch als kleine Anmerkung, das war damals sein Trainer. Also es wurde nicht ihm was vorgeworfen, sondern die Familie Sugrawski wirft etwas vor.
Ja, das habe ich ja gesagt, da bin ich mal gespannt. Aber genau, er wurde oft disqualifiziert wegen Gewicht. Ich glaube, er ist auch ein sehr leichter Springer und 30 Gramm, ja, irgendwo ist das reglementiert. Aber ich meine, gerade durch die letzte Wintersaison haben wir ja auch schon festgestellt, dass oft eher, sage ich mal, nicht ganz so oder Springer oft komischerweise kontrolliert werden, die gar nicht ganz vorne mitspringen. Das haben wir ja schon oft festgestellt. Und wenn disqualifiziert worden ist, sind ja oft wirklich Springer oder Springerinnen disqualifiziert worden, die vielleicht nicht von den ganz großen Big-Nationen kamen. Und Vielleicht hat er da ein bisschen recht gehabt mit der Aussage. Und jetzt musst du mir mal helfen. Das war doch die Saison. Hatte Dieter da nicht die Vierschanzentournee gewonnen, 2014? Oder war das vorher?
Der Artikel wurde veröffentlicht am 4. Januar 2011, deswegen war der gute Vladi auch erst 17.
Ach so, weil da war ich jetzt mit verwirrt, weil 2014 war ja.
Ja, genau, ja, das
Da habe ich mir gedacht, ist das so krass, ich gehe doch noch so
die,
jung gerade. Ich habe mir
ja,
nicht gerechnet.
das,
Also 2011 war das okay.
genau, ja.
Gut, ich glaube, da war der Dieter auch noch nicht so gut. Aber klar, für uns, gerade für solche Nationen und für solche Athleten, die wirklich Einzelkämpfer sind, ist natürlich jeder Finaleinzug wichtig. Und irgendwie hat man ja auch immer gedacht, da hat mir so krass geschafft, ist irgendwie noch weiter nach vorne. Aber ich denke, da hätte er wirklich auch ein Team gebraucht. Weil dass er springen kann, hat er bewiesen. Und dann, ja, durch die Disqualifikationen, die doch oft geschehen sind, hat er sich natürlich auch nicht gerade ins gute Licht gerückt. Aber wenn man jetzt hört, 30 Gramm, das ist für mich eben kein Betrug. Also das ist für mich jetzt nicht bewusst. Ich habe jetzt bewusst betrogen und
Genau,
um irgendeinen Vorteil zu haben, weil ich
ja.
glaube, der Sprung wäre genauso weit gegangen mit den 30 Gramm oder mit selbst mit 500 Gramm mehr oder weniger. Ja.
Ja, also ich nehme an, dass der werte Thomas Dietert seinerzeit Teil der österreichischen nationalen Gruppe gewesen ist und deswegen
Ja,
jetzt.
jetzt wo du gesagt hast, 2011, ist
Ja,
das auch
ja.
verständlicher nochmal.
Ja. Und was den lieben Vladi angeht, bleibt ja auch dann zu befürchten, dass wenn er dann irgendwann mal die Schere an den Nagel hängt, dass wir dann mit ihm ja auch Bulgarien automatisch als weitere Nation verlieren, weil also in den Nachwuchsklassen klopft da jetzt keiner an, von dem man mal erwarten kann, dass er bald im Weltcup auftaucht.
Ja, ich glaube, das war ein Ausnahmetalent. Also, dass da aus dem Land jemand so weit nach vorne schafft, da hat er ja wirklich auch beachtliche Erfolge.
Absolut, ja. Gut,
Dafür,
er
wie
ist.
gesagt, dass er Einzelkämpfer war und eigentlich auch nie ganz vorne sein konnte mit Material und mit den Trainingseinheiten und Voraussetzungen, ja.
Ja. Er hat natürlich auch sehr viel investiert im Laufe seiner Zeit. Er hat ja auch viel Zeit in Österreich verbracht und jetzt zuletzt auch in Polen durch seinen polnischen Cheftrainer. Ja, ist dann schon schade, wenn wir so jemanden verlieren. So, jetzt hatte ich gerade das Thema Regeln und Neuerungen. Und dann sind wir mal gespannt, was uns da erwartet. Vielleicht sogar eine Sache, die uns heute noch beschäftigt. Ja, und das ist die Wind- und Gate-Regel.
Ja, manche Themen, die werden die veraltet.
Das ist ja auch gut für uns. So steht es ja auf jeden Fall mal fest, dass wir weiterhin genügend Gesprächsstoff haben, auf jeden Fall. Wind- und Gate-Regel ist ja so ein bisschen das, was der VAR im Fußball ist. Entweder man ist mit Abstrichen dafür oder total dagegen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du reagiert hast, als das damals eingeführt wurde? War das ein großes Thema damals bei euch?
Ja, schon. Und an sich ist es ja wirklich auch eine gute Sache. Wie alles, was angefangen wird, ist halt zum Anfang auch noch nicht gut ausgereift. Und da gab es auch trotzdem viel, na, manchmal auch keine Fairness, obwohl es die Windgate-Regel gab, was jetzt natürlich verfeinert worden ist, was immer noch in meinen Augen mehr verfeinert werden müsste. Das heißt, wenn Seitenwind kam, wie stand gerade das Fähnchen, stand gerade mal ein bisschen mehr im Rückenwind, hast die Pluspunkte bekommen. Und Seitenwind oder hast manchmal ein bisschen mehr von vorne, hast so viel Minuspunkte bekommen, obwohl der Wind nicht gerade besser war. Und ich hatte, muss ich sagen, zu meiner Zeit aber oft profitiert, weil ich oft besser war, weil ich doch öfters mal auf den Balken saß und Rückenwind hatte. Aber natürlich gleich, also gerade zum Anfang hat das nie das ausgeglichen, was du schlechteren Wind hattest oder besseren Wind. Also es ist immer ein Nachteil, wenn du Rückenwind hast, nach wie vor. Aber es ist schon, sage ich mal, ein bisschen fairer geworden. Und man darf ja nicht vergessen, warum eigentlich die Windgate-Regel eingeführt worden ist. Nicht unbedingt der Fairness halber, sondern dass man eben Wettkämpfe durchbekommt und nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen muss, wenn eben die falsche Lukenwahl getroffen worden ist oder wenn sich während des Wettkampfs die Bedingungen so extrem verändert haben, dass man die Wettkämpfe auch durchziehen konnte. Und ich finde, im Großen und Ganzen ist es schon eine super Sache und ich denke, das wird auch dadurch, dass es ja jetzt auch immer mehr KI und alles gibt, dass das noch besser verfeinert wird.
Vielleicht wird ja dann nach all den Jahren auch mal eine Lösung für das Thema Seitenwind gefunden, denn die gibt es ja bislang noch gar nicht. Und
Da
dieser
müsste es so
Artikel,
neutrale Punkte geben, glaube ich, einfach.
ja. Dieser Artikel stammt auf jeden Fall vom 14. April 2010 und das war ja nach der Saison, nachdem das testweise erstmals eingeführt wurde. Also wir hatten es im Sommer Grand Prix 2009, dann hatten wir es während der Skiflug-WM, kann ich mich erinnern, und auch bei einigen Weltcup-Wettkämpfen. Und ja, der Artikel hat schlicht und ergreifend die Überschrift Wind- und Anlaufregel wird eingeführt. Also passenderweise haben wir die Diskussion damit schon begonnen. Und dann suche ich mal ein Zitat hier heraus von Walter Hofer, der seinerzeit FIS-Renndirektor war. Der hat gesagt, die Testläufe haben gezeigt, dass die theoretische Grundlage für diese Regeln solide ist und dass das System auch aus sportlicher Sicht funktioniert. Zudem betonte er den höheren Sicherheitsfaktor, um die Athleten vor schwer kontrollierbaren Windbedingungen zu schützen, kündigte jedoch auch an, noch an einigen Details arbeiten zu wollen, um dieses System auch den Fans und Zuschauern verständlich näher zu bringen.
Ja, da haben wir ja eigentlich schon viel gesagt, schon bevor du den Artikel jetzt vorgelesen hast. Klar, 2009 bei meiner WM, oder was heißt meiner WM, aber ich glaube, da hätte es dann sogar vielleicht für die Goldmedaille gereicht, wenn es die Windregel gegeben hätte. Aber weiß ich jetzt auch nicht, müsste man mal wirklich gucken, wie der andere springt. Das kann man jetzt eh nicht mehr so nachvollziehen. Und er hat ja recht, klar, es ist manchmal für einen Zuschauer unverständlich, aber oft kommt es ja dadurch, was wir auch schon oft kritisiert haben, dass oft viel zu hoch gestartet wird bei den, gerade bei den Männern. Dass viel zu oft, dass es halt ein schönes Springen ist und dass alle weit springen. Aber wir ja schon viele Wettkämpfe hatten, gerade zu Großereignissen. Ich weiß noch, wie das Simon Amann in Planitzer auf der kleinen Schanze, ich glaube, über 100 Meter gesprungen ist und wirklich gedacht hat, Mensch, damit wird er eine Medaille gewinnen. Und im Endeffekt war er, glaube ich, nicht mal Top 20 nach dem ersten Durchgang. Und das ist halt sehr verwirrend und das darf eben nicht passieren. Und das würde ich mir auch wünschen, viel mehr noch wünschen, nicht wie es in der Vergangenheit war, sondern dass einfach eine Regel nach dem Besten festgelegt wird. Dann springen die Ersten vielleicht nicht so weit, aber dafür wurde ja die Windregel eigentlich auch mit eingeführt und nicht, dass man halt jeden weit springen lassen kann, weil bei den Mädels machen sie es ja kurioserweise nicht.
Ja, absolut.
Da wird ja meistens viel zu tief angefangen, dass es selbst für die Besten schon schwierig wird, gerade wenn dann vielleicht der Wind noch sich eher zum Negativen dreht. Wir haben ja so oft, also wenn Wettkämpfe laufen, haben wir ja schon so oft gesagt, wo sollen die noch hinspringen? Und uns gewundert haben, dass eigentlich gar nicht diese Möglichkeit haben, die sie haben, dann gar nicht nutzen.
Auf jeden Fall, ja, das
Aber wenn man sieht, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es schon seit 2009 ist, wenn man sieht, wie lange die jetzt dann doch schon im Weltcup geschehen ist.
15 Jahre,
Was ich
ja.
immer schade finde, es wird immer was eingeführt und im Sommer Grand Prix getestet, aber für viele ist ja der Sommer Grand Prix trotzdem in dem Moment wichtig, um vielleicht einen Kaderplatz oder in eine Mannschaft zu rücken. Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe jetzt, denke ich, jetzt gerade so drüber nach, man müsste vielleicht auch einfach dann mal wirklich zu Trainingcamps fahren und dort einfach so neue Regeln probieren, wo es eigentlich noch um nichts geht, wo die Athleten auch einfach ihre Sache springen sollen weiterhin. Aber eine Windregel hätte man ja auch mal auf verschiedenen Trainingscamps ausprobieren können, ohne dass jetzt irgendwas da Material spioniert wird oder ohne dass man was verrät, aber einfach, wo Nationen viel trainieren oder wenn es auch ein Nachwuchssport ist, im COC-Bereich, dann kann man ja auch mal eigentlich so Windregeln daran probieren, nicht immer erst in den ganzen Wettkampfsystemen.
Ja, wäre eine Überlegung wert. Also wenn man das wollen würde, wäre ich mir sicher, ließe sich das auch umsetzen. Aber ja.
Ich glaube auch nicht, dass das so ein hoher Kostenfaktor ist. Ich glaube, das ist oft höher, wenn man immer danach wieder dran rumdreht und was verbessern möchte.
Ja, normalerweise schon.
Aber wie gesagt, jetzt gibt es 16 Jahre. Es hat sich wirklich vieles in dieser Hinsicht in die richtige Richtung gedreht, aber
Ja.
es ist ja dann auch eben, wie eben die Jury das dann handhabt.
Und es ist ja auch vor 2 Jahren nochmal nachgebessert worden, nachdem man ja mal die Daten dann ausgewertet hat und gesagt hat, ja, okay, Rückenwind wird eigentlich immer noch zu wenig
Genau.
kompensiert im Verhältnis. Also das hat sich schon in eine. Also ich verstehe die Kritiken daran auch, dass es auch das Skispringen komplizierter macht, sehe ich alles ein. Aber so wie es jetzt ist, ist man, glaube ich, schon relativ nah am Optimum, würde ich mal behaupten, auf jeden Fall.
Ja, oder was, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Manchmal war es auch so, dass man unten extrem viel Aufwind hatte, aber man eigentlich gar keine Möglichkeit hatte, da in den Bereich zu kommen und hat trotzdem noch minus 15 Punkte bekommen, aber
Nee,
man
das
kam
gibt's
gar nicht
auch
in den
nicht
weiten
mehr.
Bereich.
Nein, gibt's nicht
Und das
mehr.
war ja auch eigentlich
Ja.
so schlimm, sage ich mal. Also, dass das
Ja.
schon die einzelnen Bereiche viel besser der Durchschnitt dann, glaube ich, errechnet wird.
Genau, also nur noch wirklich die Windmesser, die du auch de facto erreicht hast. Also das Einzige, was man halt noch korrigieren könnte, weil das auch, okay, das ist infrastrukturell nicht ganz so einfach, dass die Windmesser eigentlich wirklich hundertprozentig immer am Hang stehen. Das ist nicht an allen Schanzen so. Also manchmal stehen sie auch ein gutes Stück davon weg und dann hast du natürlich wieder Abweichungen, weil der Sportler das in dem Moment anders fühlt als der Windmesser vielleicht. Aber das ist dann ein infrastrukturelles Thema auf jeden Fall.
Ja, es gab ja schon Wettkämpfe, wo ich mich auch gewundert habe, warum hat der jetzt eigentlich noch Pluspunkte oder Minuspunkte bekommen? Und das war selbst in der vergangenen Saison manchmal noch so. Aber es ist tendenziell weniger geworden. Und wie gesagt, wenn gleich die richtige Anlauflänge gewählt wird,
Ja.
wäre das manchmal, glaube ich, auch so aus nicht so ausschlaggebend.
Dann ein weiterer Aspekt, der in dem Artikel noch erwähnt wird, ist, dass das Limit für den Höhenunterschied zwischen Auslauf- und Schanzentisch vergrößert wurde, was ja nichts anderes bedeutet, als dass die Skiflugschanzen dann größer gebaut werden konnten, wie zum Beispiel Vikersund. Damals war man allerdings noch auf dem Wissensstand, das zitiere ich jetzt mal wortwörtlich, mit Hilfe dieser Veränderung sollen in Zukunft Sprünge auf 240 bis 245 Meter möglich sein. Und wir wissen ja, dass im Jahr 2011 dann schon der Weltrekord in Vikersund gebrochen wurde und diese Marke von 245 Metern ja dann schon übertrumpft wurde. Also der Teil des Artikels ist nicht ganz so gut gealtert. Okay, dann bleiben uns noch zwei Kategorien und bevor ich das Glücksrad jetzt ewig drehe, darfst du jetzt in dem Fall aussuchen, liebe Uli. Wir haben noch das Thema Schanzen und das Thema Kuriositäten. Womit sollen wir weitermachen?
Dann nehmen wir gelb Kuriositäten.
Wir nehmen die Kuriositäten. Dann sind auch da wieder einige Kracher dabei, würde ich mal behaupten. Oh, und es ist heute eine sehr österreichlastige Folge. Das Thema lautet Pointner versus Hofer.
Ja, ich sehe hier manchmal so die Überschriften, denke, oh, das könnte jetzt mal kommen. Oder da bin ich gespannt, was kommt. Dann kommt immer, wo ich denke, okay, mal sehen. Aber die sind
aber
ja
das
dann
ist,
nächstes Mal nicht dabei. Das ist ja auch schon mal gut.
ja, genau, also sie eliminieren sich alle gegenseitig.
Also ich finde immer lustig, wenn du Schlagzeilen vorliest, wo ich noch aktiv war. Das ist immer, ja, da denke ich immer, Mensch, da bist du eigentlich auch noch gesprungen und irgendwie ist dann doch so lange her. Also ja, wo du auch gesagt hast, so Kraftke Sipsen, wo ich denke, ja, mittlerweile ist er jetzt auch schon über Ü30. Das ist irgendwie, ja,
Ja,
verrückt.
also die Schlagzeile ist definitiv noch aus dem Zeitalter, wo du noch aktiv gewesen bist. Ich sehe zumindest, dass es um den Saisonauftakt in Klingenthal geht, 2013 nämlich. Und zwar hat dieses, oh, das ist wieder ein schönes Wort, was hier im Artikel auftaucht, dieses Kaugummispringen, Krzysztof Biergun gewonnen, ein 19-jähriger Pole. Vor Andreas Wellinger und Jurij Tepes. Und jetzt geht es ja um den Konflikt Pointner versus Hofer. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass am Ende des ersten Durchgangs nach einer starken Windphase Anders Bardal und Gregor Schlierenzauer sehr, sehr lange warten mussten und dann aber auf ihren Start verzichtet haben. Schlierenzauer hatte zuvor einen Anruf von seinem Chefcoach Alexander Pointner bekommen. Damals hat man noch telefoniert. Ich habe ihnen gesagt, dass sie sich beide durch den Kopf gehen lassen sollen, ob sie springen, ohne eine Empfehlung. Pointner sagte dann der ARD, wir müssen nicht alles mitspielen, denn die Saison dauert noch lange. Kurz zuvor hatte sein Teamkollege Andreas Kofler einen Sturz bei der Landung gehabt und war dabei gegen die Bande geprallt und hat dort eine Rippenprellung erlitten. Walter Hofer war seinerzeit der Meinung, dass da alles mit rechten Dingen zugegangen sei und man dort nicht die Gesundheit der Athleten riskiert hat. Aber ich kann mich zumindest an keinen anderen Fall erinnern, dass Springer eben aus diesen Sicherheitsgründen dann ihren Start zurückgezogen haben und schon gar nicht zwei solche großartigen Springer wie das Anders Bardal und Gregor Schlierenzauer waren.
Mensch, Luis, das ist so lange her. Also jetzt, wo du dann das gesagt hast, wo du noch gesagt hast, wir können uns ja noch erinnern mit Bader und Stirn, so ich dachte, oh, was kommt denn jetzt? Also das weiß ich auch noch, dass die da freiwillig verzichtet haben, aber es hatte alles so einen faden Beigeschmack. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob so windig so gefährlich war. Oh, das ist echt schwierig. Und jedenfalls war es damals sehr kurios. Und ich glaube, da hat man auch noch lange drüber diskutiert, ob das jetzt sein musste, auch gegenüber dem Veranstalter. Und ich glaube, das war auch ein bisschen schade, dass die das eigentlich so gemacht haben. Hatten die da noch einen zweiten Durchgang, Luis?
Den zweiten Durchgang gab es dann noch, ja. Und es gab sogar einen Protest von den Österreichern, der allerdings von der Jury dann abgelehnt wurde. Da hat Pointner dann zugesagt, es zeugt von Respektlosigkeit gegenüber den Athleten, dass man noch einen zweiten Durchgang angesetzt hat. Man hat das Gefühl, man wird zum Spielball der Show und dass der Protest abgelehnt wurde, habe er nicht anders erwartet.
Also ich kann mich, also ja, das ist wirklich zu lange her, aber ich glaube, es gab schon genug Wettkämpfe, wo man gesagt hätte, da hätte man wirklich abbrechen müssen, wo sie es nicht gemacht haben, wo alle runtergesprungen sind. Ich weiß nicht, was das damals vielleicht so ein bisschen Machtkampf hinter den Kulissen war oder was man da vielleicht mit zeigen wollte. Klar war es irgendwo auch ein Statement, wir machen viel mit, aber lassen uns eben nicht hier alles gefallen. Im Endeffekt geht es um die Sicherheit, da bin ich auch immer großer Befürworter. Aber ich glaube, so richtig, also es war damals schon ein bisschen komisch, dass das so entschieden worden ist. Und eigentlich war es ja dann eigentlich umso krasser, weil ich glaube nicht, dass die damit gerechnet haben, dass ein zweiter Durchgang stattfindet. Die haben bestimmt gedacht, sie starten jetzt nicht und dann wird alles abgebrochen. Ich glaube, sie haben sich da vielleicht auch ein bisschen verzockt damals.
Ja.
Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Aber so ganz vage kann ich mich noch dran erinnern. Und
Ja, du, als, ja, also allein weil es halt so ungewöhnlich war, dass wirklich dann zwei so Topspringer das
hat halt alles so sein Für und Wider, ne? Auch das hat ja auch
ja.
Respekt mit der Jury zu tun, mit dem Veranstalter, mit den Zuschauern.
Ja.
Ja.
Gut, mittlerweile gibt es ja zumindest für die Trainer die Möglichkeit, dass sie dann sagen, okay, wir winken die Springerin oder Springer nicht ab, wenn sie auf dem Windmonitor sehen, dass es zu gefährlich wird, ohne dass sie dann Konsequenzen zu befürchten haben. Also es gab ja dann Springerinnen, zum Beispiel, also bei den Frauen kann ich mich an zwei, drei Fälle erinnern, wo sie dann trotzdem noch starten dürfen, nachdem sich es dann beruhigt hatte, obwohl sie theoretisch trotz grüner Ampel ja nicht gestartet sind. Also das gibt es mittlerweile. Da hat man das ein bisschen, sagen wir mal so, ist man dem Athleten ein bisschen mehr entgegengekommen in der Zwischenzeit, was ja auch nicht schlecht ist.
Ja, es hat uns damals auch immer der Trainer gesagt. Also ich wink nicht ab, wenn es wirklich gefährlich wird. Aber dieses ist ja trotzdem so, trotzdem ein Spiel, wenn vorher klar ist, es ist ein Vertrauen gegenüber seinen Athletinnen oder Athleten. Aber eine Böe kann man halt manchmal nicht vorhersehen. Und wenn dann doch was passiert, dann ist natürlich das Vertrauensverhältnis auch nicht das Beste. Also ich habe schon unseren Trainern immer vertraut, dass die wirklich nur abwinken, wenn es, naja, relativ sicher ist. Aber es gab schon ein paar Springen, wo du dachtest, weil es ist natürlich auch schwierig zu sagen, ich wink jetzt nicht ab, weil es geht um Punkte, wichtige Punkte. Es gibt um wichtige Platzierung für irgendeine Qualifikation, für ein Großereignis. Es geht natürlich auch um Geld. Und dann zu sagen, nee, ich lasse jetzt meine Athletin nicht starten. Und die Athletin sagt vielleicht, und na super, schönes Vertrauen in mir, dass du mich nicht starten lässt. Und alle anderen sind runtergesprungen. Also es ist immer schwierig. Also am besten ist, die Jury hat es richtig im Griff und entscheidet richtig.
Ja. Kannst du dich denn konkret an einen Fall erinnern, wo das so war, wo du im Nachhinein gesagt hast, also heute wäre es besser gewesen, lieber nicht?
Nee, aber es gab schon. Also gerade in Japan, die Springen waren ja oft sehr windig, windlastig.
Ja.
Holmenkollen, weiß ich, so ein paar Situationen, die auch nicht ohne waren. Aber ich weiß nicht, ob ich selber gesagt hätte, wink mich jetzt nicht ab.
Ja.
Meistens hat es ja dann doch die Jury gesagt, ich breche ab. Oder ja, ich denke mal, das ist auch immer wieder bei Jacqueline Seifertsberger, das, was einen dann immer mehr beschäftigt. Gerade wenn man schon Stürze hatte, schwere Verletzungen hatte, umso älter man wird, man springt einfach nicht mehr so frei, vielleicht wie ein junger Athlet oder eine junge Athletin, die. Ja, frei von der Leber, wie man immer sagen, springt und ja, einfach sich nichts bei denkt, weil eben auch noch nichts passiert ist. Und wenn man jünger ist, macht man sich ja über vieles auch noch keinen Kopf, was ja gut ist. Aber man merkt ja bei jedem, wo dann mal was passiert ist, dass es einfach lange dauert, ehe man wirklich wieder in der Leistung bringt. Manche schaffen es gar nicht oder man merkt es bei der Landung, dass es immer doch ein bisschen Unsicherheit ist oder dass sie einfach nicht mehr weit genug springen können in den Wettkämpfen. Das ist ja auch bei der Norwegerin, ich komme gerade nicht auf den Namen, die immer auch
Erin
freiwillig
Maria
aufhört.
Kvandal, ja.
Genau.
Ganz prominentes Fall auf jeden Fall, ja. Gut, zumindest jetzt im Fall von Bardal und Schlierenzauer kann man sagen, gut, das eine Mal konnten sie jetzt verschmerzen. Das war damals ein großer Aufreger, aber wie wir jetzt auch festgestellt haben, zwischenzeitlich auch wieder schnell vergessen in den letzten 12 Jahren.
Wer weiß, was das auch hinter den Kulissen, was es da vielleicht schon davor für Quälereien gab. Man kriegt ja auch nicht alles mit, was das damit dann bewirken sollte.
Ich weiß, ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass sich gerade in den letzten Jahren seiner Amtszeit Alexander Pointner und Walter Hofer gerne mal in die Haare bekommen haben. Da gibt es auch legendäre Clips zu, wie die beiden sich da Wortgefechte liefern auf dem Trainerturm, wo Walter Hofer ja gerne mal zugegen war. Also vielleicht waren die zwei auch einfach ganz dicke Kumpels zu der Zeit.
Vielleicht sollte es aber auch Aufmerksamkeit erregen. Man weiß es nicht.
Auch möglich, man weiß es nicht
Und ich finde,
genau.
solange noch diskutiert wird, kann ja auch was verändert werden. Es ist ja nicht immer das Schlechteste. Die Art und Weise ist natürlich immer, und ob das dann auf dem Trainerturm sein muss, aber dann wird sich wen Gedanken machen, dass Walter Hofer oft auf dem Trainerturm war, hat ja eigentlich auch gezeigt, dass er nah dran sein wollte.
Das ist ja zumindest auch was sein auserkorener Nachfolger Sandro Pertele ja auch macht. Der verbringt ja grundsätzlich den ersten Durchgang immer auf dem Trainerturm, ist mir auch aufgefallen. Also, das hat er von ihm übernommen, denke ich mal. Aber der Mann war ja früher auch technischer Delegierter, hat sowieso sehr viel Zeit auf Trainertürmen verbracht. Also, vielleicht fühlt er sich da auch einfach sehr zu Hause. So, wir sind bei der letzten Kategorie angelangt und die Kategorie lautet Schanzen und das Stichwort ist der Holmenkollen das Wort, was du auch gerade schon in den Mund genommen hast. Eine Schanze, die berüchtigt ist für ihre Wetterkapriolen, aber nicht für das, was jetzt in diesem Artikel steht. Ich lese erstmal nur die Schlagzeile vor. Der Artikel ist vom 24. September 2012, also vor 13 Jahren. Und da steht wortwörtlich, Zitat, Holmenkollen wird zur Mattenschanze.
Ist es auch anscheinend nicht geworden.
Anscheinend nicht, nein.
In die Matten ausgegangen.
Anscheinend nicht, nein. Wie ein Sprecher des norwegischen Skiverbandes anlässlich der Eröffnung neuer Jugendschanze in Oslo bestätigte, möchte man die bekannte Skisprungschanze mit Matten belegen. Schon im Sommer 2013 soll die Umrüstung erfolgen. Dann wäre die Anlage in Norwegens Hauptstadt eine weitere Trainingsstätte, sowohl für norwegische als auch internationale Skispringer.
Ja, jetzt wo du es sagst, ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, warum die das nicht machen. Ne? Und jetzt, wo du es mir eigentlich so sagst, verstehe ich es auch nicht,
Tja.
weil im Endeffekt ist es ja nicht mal so eine große Schanze. Ich meine, es wäre jetzt was anderes, wenn es eine Skiflugschanze wäre, wenn sie geschrieben hätten, Vikersund kriegt Matten, wo man schon sagt, ja, obwohl das, denke ich, auch irgendwann kommen wird,
Stimmt,
könnte ich mir
ja.
vorstellen.
Ja.
Also, dass das irgendwann wirklich passieren wird, dass eine Skiflugschanze im Sommer besprungbar ist, ist natürlich immer eine Kostensache und wie man das Ganze pflegt. Aber das ist eigentlich eine gute Frage, warum die das eigentlich am Holmenkollen nicht machen. Das war ja schon ein großer Schritt durch die WM 2011, dass sie dann endlich mal da noch kleinere Schanzen in der Nähe gebaut haben. Zwar nicht daneben, aber die 90er hat sich schön, also die ließ sich schön springen, aber das war es dann. Da fährt dann eben auch nicht irgendeine
Ja.
Nation zum Training, wenn es da nur eine Schanze gibt. Ich weiß gar nicht, ob es da noch kleinere gibt oder ob es da nur die 90er.
Doch, die gibt's, die sind nämlich im selben Sommer gebaut worden. K10, K20, K40 und K60. Also, dass du schön
Also schon ein
den.
gutes, eigentlich ein perfektes, also dann eigentlich fast die Planitzer, muss man sagen.
Genau, ja.
Aber es reicht dann eben nicht für vielleicht größere Nationen. Jetzt weiß ich nicht im Sommer, wie da die Winde sind beim Holmenkollen, weil es ja doch sehr windanfällig ist. Aber warum man das nicht mit Matten belegt, weil es ja auch eine relativ kleine 120er ist. Und ich finde auch jetzt Norwegen hat jetzt nicht den Überfluss an große Schanzen wie jetzt vielleicht Deutschland oder andere Länder.
Das
Also
ist
Deutschland
so,
hat ja
ja.
schon viel, relativ viele Großschanzen, auch die Matten belegt sind. Das hat ja Norwegen gar nicht so. Jetzt Trondheim ist dazugekommen, jetzt, also ist schon länger, aber durch die WM nochmal erneuert, sage ich mal.
Aber
Und
sonst
dann
hast du
haben sie
nur noch
ja eigentlich auch nur
Lillehammer,
noch
ja.
Lillehammer. Und ja, warum machen sie das nicht? Kannst du mir das sagen? Ist das Naturschutzgebiet oder keine Ahnung, warum sie das nicht?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass, also gefühlt diskutiere ich da jedes Jahr mit Freunden aus Norwegen drüber, weil das auch jedes Jahr irgendwie in den Gazetten geistert seitdem. Also ja, jetzt machen wir es aber wirklich und dieser Beschluss ist durch und jener und keine Ahnung. Also das absurdeste Gegenargument, was ich mal gelesen habe, hieß ja dann, ja, die grünen Matten würden das Bild ja optisch zerstören dann.
Gerade das würde ja noch manchmal was hermachen, gerade wenn du das noch schön, kannst ja auch noch ein schönes Emblem reinmachen, musst ja nicht, also viele machen ja irgendwie einen Sponsor sowas rein, aber wenn du da vielleicht, gerade hier der Skispringer von der WM aus Lillehammer damals, das kannst du ja auch, oder von ihrer WM damals, was als Maskottchen hatten, einfach als oben, was ja viele irgendwie machen, da kannst du eigentlich richtig was hermachen mit, finde ich. Und, aber wie
Total.
gesagt, ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht, warum jetzt Oslo nicht mit Matten belegt ist, aber eigentlich wäre es schon sehr
Ja.
liegend. Und zumal es dann auch, glaube ich, mein Norwegen ist ja immer sehr teuer für alle Nationen, wenn man dort oben Trainingscamp macht.
Ja.
Aber ich denke mal, wenn man dann vielleicht wirklich nur bis Oslo anreisen muss und dort mal vielleicht auch dann ein kürzeres Trainingscamp machen kann, 3 Tage, und nicht noch bis Lillehammer fahren muss oder so.
Das ist so.
Vielleicht auch mal ein Sommercompris, ja, das wäre schon eigentlich attraktiv.
Ja, und Hotel ist ja auch im Prinzip direkt nebenan, also hast auch kurze Wege. Also an sich wäre es perfekt, ja.
Weiß jetzt auch nicht, machen die im Sommer wie, ich glaube, das ist ja in Helsinki mit dem Schwimmbad, machen die da irgendwas unten?
In Lahti, meinst du?
Lahti, ja, Entschuldigung,
Ja.
Lahti, ja.
Nee, das ist einfach, du kannst ja ganz normal im Sommer als Touri hin die Anlage besichtigen und es gibt eine Zipline. Also, das so
Ja, aber das kannst du ja
von oben
trotzdem
von
machen
der.
auch, ja.
Genau. Ja, also an sich. Könntest du es machen wie am Bergesel? Also verstehe ich auch nicht so ganz, dass das so ist, ja.
Bergisel ist ja noch eher unattraktiv für die Athleten. Athleten, da springt ja keiner so richtig gerne, aber tja.
Aber die machen ja so richtig dann, wenn Touris da sind, dass die dann Führungen machen und dann aber der Guide gleichzeitig auch noch vorführt, wie man Ski springt. Also vielleicht muss man da auch so noch ein bisschen weiterdenken in der norwegischen Hauptstadt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.